Ich möchte diese Folge über Podcast mit einer steilen These beginnen. Meiner Meinung nach gibt es nicht genug True Crime auf dem Podcastmarkt. Ich weiß, viele von euch wollen mir jetzt widersprechen. Also, warum sage ich sowas? Wegen solchen tollen Podcasts hier. There's no place
like home. The Ruby Slippers have this magic that comes along with them.
The Ruby Slippers can carry you home. That's the power of the shoes.
The Ruby Slippers. They're some of the most iconic objects in Hollywood.
In No Place Like Home geht es um die roten Schuhe, die Judy Garland in dem Film Wizard of Oz getragen hat und die gestohlen wurden. Also auch ein echtes Verbrechen, True Crime, aber ganz anders als alles, was wir sonst aus dem Genre kennen.
You gotta be kidding me.
Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu Überpodcast. Mein Name ist Carina Schröder. Schön, dass ihr dabei seid. Und gerade weil mich das Thema True Crime momentan total umtreibt, habe ich mir einen echten Experten eingeladen, Felix Gebert von der ARD Crime Time.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Schön, dass du da bist.
Von mir an allen, die zuhören.
Wie würdest du denn euren Podcast beschreiben? Ist das True Crime?
Also ich muss ja sagen, wenn ich das jetzt gerade höre, was du gerade einleitend eingespielt hast, bei mir geht sofort die Mechanik los, wie könnten wir das erzählen, denn es geht bei uns im Podcast weniger um den Fall an sich, also diesen Fall nur nachzuerzählen, sondern um die Frage, wie kommt man zu dem Ergebnis, also wie kommen die Ermittlerinnen und Ermittler zu dem Täter oder der Täterin, also wer hat die gestohlen, ist natürlich die Frage, who has done it, aber wie kriegt man das raus? Und ich bin da immer selber fasziniert bei unseren Folgen, was da alles für einen Einsatz dazu kommt.
Ich kann dir verraten, in dem Podcast wird genau das auch gemacht und man trifft sich am Ende mit dem FBI und so. Es ist schon ziemlich abgefahren auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass wir unser Gespräch mit noch mehr schlauen Gedanken abrunden können, denn ich habe noch einen Gast und der heißt Nils Schniederjan aus der Über-Podcast-Redaktion. Ich freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Vor allem, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung von True Crime habe. Aber umso mehr kann ich vielleicht hier mit naiven Fragen das Gespräch bereichern.
Bitte, bitte. Hallo Nils.
Hi.
Im ersten Podcast, den wir heute besprechen wollen, geht es um die Themen Selbsttötung und Depression. Wenn euch diese Themen zu sehr belasten, dann könnt ihr die nächsten 10 Minuten auch einfach überspringen. Und falls ihr Hilfe sucht, könnt ihr euch zum Beispiel an die Telefonseelsorge wenden. Ich mal euch mal ein Bild. Also ein Arzt, der hilft einer Frau, ihren Sterbewunsch zu erfüllen. Er gibt ihr Medikamente. Und das nennt man assistierten Suizid. Und diese Form der Sterbehilfe, die befindet sich seit 2020 in einer rechtlichen Grauzone. Das ist aber nicht der Grund, warum Dr. Christoph Turowski vor Gericht stand, sondern weil die Frau, der er geholfen hat, starke Depressionen hatte und deswegen in Frage steht, ob sie diese Entscheidung, nicht mehr leben zu wollen, eigentlich wirklich freiwillig hätte treffen können. Diesen Fall begleiten Paulina Kraser und Laura Wohlers in ihrem Podcast Justitias Wille – Leben in der Waagschale.
Krankheit und Tod sind für viele angstbehaftete Themen, mit denen man sich lieber nicht auseinandersetzen mag. Aber irgendwann wird die Frage nach dem würdevollen Sterben uns alle betreffen. Egal, ob es unser eigener Tod ist oder der eines geliebten Menschen.
Dieser Podcast soll ein Informationsangebot sein, auf dessen Grundlage ihr eine Haltung entwickeln könnt. Paulina und mir war wichtig, alle Pro- und Kontra-Argumente zur Suizidhilfe im Gleichgewicht darzustellen. Deswegen haben wir auch unsere persönliche Haltung zu dem Thema mit euch geteilt.
Der Podcast hat 10 Folgen, ist eine Produktion von Partner in Crime und Studio Bummens. Die Folgen sind alle so 30 bis 50 Minuten lang. Und mitgebracht hat den Felix. Felix, ist es sozusagen Berufsinteresse, dass du den gehört hast oder warum hast du Play gedrückt?
Also ich habe Play gedrückt, weil, und das wünschen wir uns ja auch immer gerne, dass man das weiter teilt im Freundes- und Bekanntenkreis, weil eine Freundin von mir gesagt hat, ey, das ist ein Podcast, der wird dich auch interessieren. Das ist eine Medizinerin, also kommt aus der Medizinerbubble. Das heißt, dieser Podcast wird vor allem auch von Leuten gehört, vermute ich mal, die sich eben in die Rolle dieses Arztes versetzen können, der da angeklagt wurde und auch inzwischen ist ist ja ein Urteil gefallen, ein kleiner Cliffhanger an dieser Stelle, und die ganz neugierig wissen wollen, wie wird das denn juristisch bewertet, wenn man jemandem dabei hilft zu sterben. Genau, und mich macht das auch neugierig, weil wir in ARD Crime Time auch so eine ähnliche Konstellation hatten. Wir hatten eine Folge, die hieß Auf den Spuren des Todesflüsterers, und da ging es darum, dass ein Mann psychisch labile Frauen gesucht hat und sie dazu überredet hat, sich umzubringen. Und auch da ist nach langer Zeit ein Urteil gefallen, und die Staatsanwaltschaft hat sich damals ja so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, hat versucht, diesen Mann zu verurteilen, und es wirklich geschafft und so ein bisschen Neuland betreten. Also das ist sowieso alles, das Thema Suizid, Sterbehilfe ist im juristischen Bereich ja sehr wackelig, und da wird noch viel passieren die nächsten Jahre, denke ich.
Und Nils, jetzt möchte ich dich natürlich auch dazu holen. Wie viele Folgen hast du denn gehört?
Ich habe es so geschafft, ungefähr 6 Folgen zu hören, alle auf doppelter Geschwindigkeit, weil die Erzählung, also ja, ich finde, die hätten auch ein bisschen schneller sozusagen manchmal zum Punkt kommen können. Ich will aber nochmal ganz kurz über den Titel sprechen, weil über den bin ich direkt gestolpert, gerade dann so mit dem Anfang der ersten Folge, weil mich würde interessieren, ob ihr das genauso gelesen habt wie ich. Ich lese es so, Justitias Wille, damit wird so ein bisschen impliziert, es geht hier sozusagen bei diesen Urteilen um Suizidhilfe und so, es geht um den Willen vom Gericht, von irgendwelchen Richtern, und die stellen sich über den freien Willen von Personen, die eben das Leben freiwillig beenden möchten. Und damit hatte das von Anfang an für mich so eine wahnsinnige Schlagseite, gerade weil, wir haben es gerade auch in dem Anfang gehört, sie beide erklären, dass sie persönlich da involviert sind, dass sie sozusagen im engeren familiären Umfeld auch Betroffene hatten, die dann teilweise eben nicht mehr ihren Sterbenswunsch, den sie früher mal artikuliert haben, umsetzen konnten und so weiter. Und dadurch hatte ich dann irgendwie schon von Anfang an das Gefühl, wow, hier soll mir jetzt gerade, also es fühlte sich manchmal an wie ein Plädoyer für die Sterbehilfe und gegen diese böse Justiz, die jetzt versucht, da jemanden für einzukerkern, obwohl der ja eigentlich nichts gemacht hätte.
Ja, also es sind, glaube ich, das macht es auch ein bisschen schwierig für mich, diesen Podcast so genau zu beschreiben. Also in der Überschrift steht zwar, es geht um den Prozess vor dem Landgericht Berlin, der verhandelt worden ist, aber es ist so viel mehr, es sind so viele mehr Fragen da drin. Und Justitias Wille heißt ja, also irgendwann erklären sie es dann auch, ne? Ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge kommt es für mich auch ein bisschen zu spät, warum dieser Titel so genommen wurde, oder vielleicht auch in der ersten, aber es kommt für mich irgendwie so zwischendurch nebenher, und es wird aber auch deutlich für mich, dass es eben diese juristische Sicht ist und man aus medizinischer Sicht schon wieder ganz andere Haltungen entwickeln kann.
Oder aus moralischer.
Moralischer, genau. Und eigentlich wird mir versprochen von den beiden, von Paulina Kraser und Laura Wohlers, dass sie unterschiedliche Meinungen haben. Und da fehlt mir aber tatsächlich auch nach 10 Folgen, die ich alle gehört habe, dieser Streit. Also, dass sie so ein bisschen in Diskussion kommen. Also, man kriegt so beide Seiten mit. Einerseits hat die Mutter einen Hirntumor und andererseits geht es um eine Demenzerkrankung. Und die beiden berichten auch sehr eindrücklich davon.
Ja, und man wird dann quasi als Zuhörer ja in die Position versetzt des Richters so ein bisschen, ne? Also ich habe das Gefühl, mir wird da nach und nach, werden mir dann auch, weil sie begleiten ja diesen Prozess, werden mir dann so die Beweise nach und nach vorgelegt, und ich soll mich dann in die Position versetzen, in der einen Folge zu denken, ah, das war doch richtig, was er gemacht hat, und ah, jetzt kommt dann aber die andere, wo doch nochmal irgendwelche Nachrichten vorgelesen werden, die auf einen stärkeren Lebenswunsch der Toten hinweisen, wo ich dann sozusagen, ich hatte manchmal das Gefühl, ich werde da in eine Position gezwungen, die ich zu diesem Thema überhaupt nicht einnehmen will.
Ja, und das ist total interessant, was ihr beiden gerade sagt, weil ich auch dachte, die beiden sind ja schon sehr bekannt als Hosts von einem True-Crime-Format, nämlich Mordlust. Und dann gab es so ein paar Sachen, die mir auch in ihren Mordlust-Folgen öfters aufgefallen sind, dass die so ein bisschen, na, fast schon psychologisieren. Also ich glaube, es war in der zweiten Folge, da sprechen sie über den Angeklagten und sagen, ja, der wirkt sehr optimistisch. Und es wird mir aber gar nicht gesagt, woran macht man das denn fest? Und es gibt häufiger so Momente, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ist das jetzt Wahrheit oder ist das jetzt eine Einschätzung? Also ist das ein Fakt? Ist das irgendwas, was man irgendwie sieht? Und wenn man was sieht oder irgendwie ein Gefühl hat, muss man das klar benennen? Und was ist sozusagen für die Geschichte? Also die interviewen ja auch Angehörige von Menschen, die sich das Leben genommen haben. beziehungsweise auch diesen assistierten Suizid.
Das sind so die Gespräche drumherum, um diesen Prozess.
Genau.
Ne? Und eigentlich, und ich denke mir aber auch die ganze Zeit, ich will aber mehr von dem Prozess erfahren.
Mhm.
Das ist auch so eine Kritik, die man in den iTunes-Bewertungen lesen kann. Die sind übrigens ziemlich gut, 4,8. Ganz viel wird kritisiert, dass gegendert wird. Okay, das kann man jetzt mal beiseite stellen. Aber es wird kritisiert, dass eigentlich obendrauf steht, wir berichten über diesen Prozess. So kommen ja auch diese Folgen zustande. Also zu jedem Prozesstag gibt es immer eine Folge. Und da möchte ich aber eigentlich mehr erfahren vom Angeklagten. Und das passiert erst in Folge 5.
Also ich denke, eigentlich kann jeder, auch ein Angehöriger oder vielleicht eine Pflegekraft, die viel mit einem kranken Menschen zu tun hat, ja, sehr nah dran ist, eher entscheiden über diese Frage der Entscheidungsfähigkeit desjenigen und die Stärke des Suizidwunsches als ein Psychiater, der den einmal sieht, einmal eine Stunde mit ihm spricht und dann sein Urteil abgibt.
Böser Bube, so wird der, der Arzt umschrieben, dem die
Ist
Vorwürfe
auch nicht besser
werden.
Als der Boulevardname Dr. Tod.
Ja, das stimmt. Ja. Und was du gerade gesagt hast, Nils, fand ich auch spannend mit der doppelten Geschwindigkeit, weil was sozusagen einerseits versuchen sie ja sehr viel zu erzählen und es wirkt so, als würden sie versuchen, es trotzdem auch so ein bisschen an, sag ich mal, ihren Mordlustart anzulegen und es ist sehr so fast schon manchmal Boulevardesque erzählt. Und auf der anderen Seite gibt es super wenig Musik. In der ersten Folge zum Beispiel gibt es wahnsinnig lange Passagen mit Erklärungen und ich war so, erst dachte ich, wie cool, man versucht nicht künstlich hier irgendwie durch Musik mich zu beeinflussen. Mhm. Und dann im nächsten Moment, aber irgendwann dachte ich, wow, das ist so trocken, ich könnte dazu einschlafen.
Man verliert sich leider so ein bisschen, ne?
Hatte
ich auch das Gefühl. Dabei ist die Musik sehr schön, die da vorne eingespielt wird. Und es passt auch super zu dem Cover, finde ich. Da ist so eine Frau drauf abgebildet auf einer Hand, auf einer überdimensionalen Hand, der so Engelsflügel aufgesetzt werden von einem vermeintlichen Mediziner, medizinerischen Hand. Und das passt irgendwie ganz gut zusammen. Da hätte man gut so Trainer spielen können. Ja, da fehlt mir auch so ein bisschen Atmo drin. Das finden wir noch in Podcasts oder einem Podcast, den wir später noch besprechen werden, sage ich mal.
Und was habt ihr so für ein Gefühl? Passt dieser Podcast klassisch in dieses True Crime Genre oder ist es nicht True Crime?
Hm. Es ist irgendwie ein Spin-off, ne? Du hast ja gesagt, das ist ja diese Anmutung wie bei Mordlust. Dadurch sind die beiden bekannt durch den Podcast. Also so ein bisschen ruhiger in Mordlust. Also geht es noch mal ein bisschen mehr auf und ab. Aber sie sind in ihrer Stimmlage genauso empathisch, würde ich sagen. Und so auf Augenhöhe. Es ist schon Special Interest im Bereich True Crime, würde ich sagen. Also es geht schon um eine Tötung, möglicherweise auch um einen Mord. Aber natürlich sehr speziell. Da muss man jetzt sehr in diese juristischen Details einsteigen. Das versuchen sie halt mit diesem Podcast.
Aber Nils, du bist ja kein True-Crime-Fan, hast du schon gesagt. Wäre das ein Format, womit du dich versöhnen könntest, in Anführungsstrichen? Weil es nicht das klassische Ein-Mordfall, man versucht jetzt rauszukriegen, wer war es oder wie ist es passiert oder irgendwie sowas?
Ja, ich wäre da ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen, dass es ein True-Crime-Format sein könnte. Ich kenne mich aber wirklich nicht aus. Also ich habe nur mal so diesen unsäglichen Zeitverbrechen-Podcast gehört und das ist sozusagen mein Bild von True-Crime. Ja, was heißt, ich könnte mich damit versöhnen? Also ich finde, es ist gleichzeitig zu sehr auf das Rechtliche fokussiert und schafft sozusagen nicht, sich dann darauf auch wirklich zu fokussieren. Also ich habe das Gefühl, es ist weder Fisch noch Fleisch, weil mir fehlt teilweise die journalistische Abwägung auch davon, wie wichtig Sachen sind. Und das mag einfach ein Problem von narrativ erzählten Podcasts generell sein. Aber ich hatte das Gefühl, wenn dann erst in, ich weiß nicht, Folge 4 oder 5 zum ersten Mal jemand kommt, der sagt, na ja, es hat auch mit den Lebensumständen zu tun. Und wenn sich die Lebensumstände ändern, dann können sich selbst bei einer chronischen Depression kann der Suizidwunsch verfliegen. Und das sozusagen ein Ton ist, der dann in Folge 4 irgendwo versteckt ist, wo ich sagen würde, okay, das ist schon wahnsinnig wichtig. Und dass sozusagen diese soziale, gesellschaftliche Komponente dieses ganzen Konflikts oder dieses Falls und dieser ganzen Frage der Suizidhilfe. Wir haben das ja in Kanada zum Beispiel auch, wo wirklich einfach Menschen, weil sie obdachlos werden, dann sich sozusagen Suizidbegleitung holen. Und wo wirklich riesige gesellschaftliche Konflikte aufgemacht werden. Und na klar, das kann man nicht alles dann erzählen anhand
eines
Falls.
Aber man kann es doch ein bisschen mehr zuspitzen, das meinst du, glaube ich, ne? Und diese Perlen, die man da so findet, eben in Folge 5 oder irgendwo in Folge 4, das kommt mir auch zu wenig vor. Also du hast diese Monologe, diese langen Passagen und dann fehlen mir aber eigentlich so diese schönen Töne, also in Anführungsstrichen schönen Töne, wir als Macher sagen das so, die Töne, die mich neugierig machen. Da spricht vielleicht der Arzt, der Angeklagte auf einmal, schon in der ersten Folge. Ich bekomme ihn schon gleich so ein bisschen nahbar. Also ja, es ist aber vielleicht auch, vielleicht breche ich dann auch wieder nochmal so diese Lanze für mein Genre, für True Crime. Das ist so lebensnah, ne? Also die beiden machen ja zumindest auch dieses Feld auf mit ihren Müttern, dass sie das selbst erlebt haben, dass da jemand nicht mehr leben möchte oder das Leben vermeintlich nicht mehr lebenswert ist. Und das kann jedem passieren, so in der eigenen Familie, im engen Freundeskreis. Und ich finde, deshalb macht es das so hörbar und neugierig. Muss aber auch gestehen, wenn wir uns jetzt nicht hier hätten vorbereiten müssen für die Folge, ich glaube, ich hätte es nicht bis zum Ende geschafft.
Ich habe es auf jeden Fall nicht bis zum Ende geschafft, aber trotzdem, wenn ich das mal so versuche zusammenzufassen, würde ich sagen, die Idee ist grandios und der Anlass ist genau richtig, mal über dieses Thema auch so zu reden und in der, sage ich mal, Intensität von wirklich auch 10 Folgen sich da Zeit zu nehmen. Aber leider die Umsetzung und vieles sozusagen von den gestalterischen, aber auch inhaltlichen Entscheidungen muss man mögen vielleicht oder ist nicht für jeden was.
Aber ja.
Ja, aber trotzdem, also ich muss jetzt schon fast nochmal, bevor wir hier zum Ende kommen, eine Art Warnung aussprechen. Wer diesen Podcast hört, sollte sich auf jeden Fall viele weitere Dinge dazu durchlesen und selber nochmal weiter recherchieren, was es mit der Frage der Suizidhilfe auf sich hat, was es da für unterschiedliche Positionen gibt, was zum Beispiel auch die Position der Kirche ist in Deutschland und so weiter. Das sind alles Dinge, die werden mir da wirklich vom sozusagen zu schnell abgehandelt und dann geht man doch wieder zum Prozess und zu Dr. Turowski.
Öffnet das Feld so insgesamt, ja.
Genau.
Also wer gerne studiert hat, wer hier zuhört gerade, der hat vielleicht Lust, dann noch weiter zu studieren dazu.
Ja, genau. Es ist als ein Aspekt dieser ganzen Debatte ist es ganz schön, aber ich glaube in, weiß ich nicht, 5 Stunden oder wie lange man braucht, um das sich dann sozusagen zu geben, kann man auch ein ganz gutes Buch lesen.
Ich habe mir ja diesen Plan gemacht, das True-Crime-Genre heute mal so richtig zu durchdringen und auseinanderzunehmen. Und dafür brauche ich natürlich meine Skills als Podcast-Kritikerin. Und die habe ich letzte Woche kräftig hinterfragt, dank des zweiten Podcasts, über den wir heute sprechen wollen. Was passiert eigentlich, wenn ich einige der größten Köpfe der Kritikerszene in den USA erklären lasse, was sie da eigentlich tun, also wie Kritik funktioniert? Ich würde sagen, es rattert im Kopf, also zumindest in meinem. Und deswegen ist es irgendwie komisch, den Podcast einfach nur als Gesprächspodcast abzuhaken, weil es schon irgendwie ein Philosophieren von KritikerInnen und Host Merv Emre vor Publikum ist. Und ich mache da irgendwie ungefragt mit.
So, a lot of people think that when you flirt, you are trying to get the person to like you. This is wrong.
Wie hier in Folge 1, wo Andrea Long Chu professionelles Kritisieren mit Flirten vergleicht.
If they don't like you, they do not like you. It's not going to change. It's not a movie, right? What this means is that the only audience worth flirting towards, worth flirting with, is the audience of people who already like you.
Well, oh, this I completely is, this disagree
is,
with this.
Is,
this
I know.
Is
well, you disagree. You disagree.
Correct.
You disagree yes. with me.
I disagree with you on flirtation and on persuasion.
Well, no, that's what I'm saying. I think I knew you would disagree with this because you're going to disagree with the analogy that I will make at the end of it.
Der Podcast heißt The Critic and Her Publics vom New York Review of Books and Library Hub. Bisher gibt es 6 Folgen, es kommt alle 2 Wochen raus und die sind alle so 40 Minuten lang. Und Nils, wirklich herzlichen Dank dafür, denn ohne dich hätte ich da bestimmt niemals reingehört, geschweige denn vielleicht davon gehört. Wie bist du auf den gestoßen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich natürlich keine Antwort habe. Also keine Ahnung, es ist mir irgendwie begegnet. Ich treibe mich ein bisschen rum in diesen Sphären und es wird ja sozusagen in letzter Zeit wieder viel diskutiert über Literaturkritik. Viel mehr als, ja, so in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, kam es einfach wieder. Manche sagen auch schon, es gibt einen Golden Era of Literary Criticism wieder. Also von dieser Art Kritik, die wirklich für ein Publikum geschrieben ist und in der Kritik so eine Art eigene Kunstform geworden ist, in der man nicht irgendwie jetzt ganz viele kleine Rezensionen liest, um mal zu gucken, was könnte ich denn bald mal lesen oder so, sondern wo das wirklich, ja, die Texte an sich einfach Spaß machen. Und ich lese sowas wahnsinnig gerne, wahnsinnig viel. Auch Merv Amery ist einfach eine der bekanntesten Literaturkritikerinnen, wurde letztes Jahr auch in einem Porträt genannt, the hottest and most reviled name in literary criticism, also sozusagen der schärfste und auch meist geschmähte Name in der Literaturkritik. Mhm. Genau, und so ist mir das dann irgendwie über den Weg gelaufen.
Im zweiten Teil ist es ja so, also im ersten stellen sich die Menschen quasi vor oder werden auch durch Fragen irgendwie vorgestellt und im zweiten Teil wird ja dann live kritisiert vor Publikum, etwas, was sie vorher noch nie gelesen haben, beziehungsweise nicht kritisiert haben, muss man auch sagen. Funktioniert das für dich, Felix, diese Live-Kritik?
Ich muss ja ein bisschen reingrätschen, also für mich ist es ja einfach ein reiner Interview-Podcast, ne? Und da muss man ja dann auch, ich mache jetzt mal gleich die Formen hier auf, also ist es dann wirklich noch ein Podcast, wenn es reines Interview ist? Also ich höre diesen Vorsetzer, ne? Da wird jemand vorgestellt und dann kommt der Gast auf der Bühne und die erzählt spannende Sachen übers Flirten. Aber ist das ein Podcast dann?
Ja klar, es ist in meiner Podcast-App und ich kann das sozusagen da als Podcast hören. Ich wüsste nicht, was man jetzt sonst für Kriterien da anlegen sollte. Also es ist doch nicht alles nur Podcast, was narrativ ist. Also, oder ich sag noch einen Satz. Für mich war es eigentlich total toll, weil es das, was mich ursprünglich vor, ich sag mal, 10 Jahren oder so als 15-Jährigen an Podcasts total fasziniert hat und warum ich da eingestiegen bin, war, dass ich einfach plötzlich so ins Gespräch kommen konnte und diese parasoziale Beziehung aufbauen konnte zu sehr, sehr klugen Leuten, Leute, die klüger waren als ich, Leute, die klüger waren als die meisten Leute in meinem Umfeld. Und das Gefühl hatte ich jetzt irgendwie wieder, einfach so ein bisschen teilhaben zu können an einer Art intellektuellem Diskurs. Und insofern war es für mich eigentlich fast schon ein ganz klassischer Podcast.
Aber ich habe trotzdem das Gefühl, also mir hat das total Spaß gemacht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es mich krass fordert, da zuzuhören, weil das meinte ich mit dem einfach nur ein Gespräch ist es irgendwie auch nicht, weil es schon sehr tief geht und teilweise sehr fachlich ist und die Fragen auch teilweise sehr darauf abzielen, eben dann auch tiefer in die Welt der KritikerInnen einzusteigen. Ich fand das spannend, hatte aber auch zwischendurch immer wieder das Bedürfnis, nochmal Namen zu googeln oder nochmal irgendwelche Sachen nachzugucken, weil ich dachte, ich bin eben nicht drin wie der Nils, also muss ich ja irgendwie mir jetzt quasi Hilfe suchen. Was ich noch spannend fand, war dieser Live-Aspekt. Also dass Leute da ja, also die machen ja gar nicht so viele Geräusche, aber manchmal wird ein bisschen gelacht, manchmal wird ein bisschen geklatscht und so.
Und man hat das Gefühl, selber im Publikum
mitzusitzen. Ne? Genau, ja. Das macht, das ist komisch, weil oft hat man ja so, oh Gott, live, schlechte Qualität oder so. Und in dem Fall war es so, wie cool, dass das live ist, weil man hat das Gefühl, ich sitze auch im Publikum und höre ganz gespannt irgendwie zu.
Und das sind nicht die Lacher, die bei irgendwelchen Comedy-Serien eingespielt werden, sondern genau. Die richtigen Lacher. Ja.
Und es ist sogar fast ein bisschen, ich glaube nämlich, was es sozusagen auch so anspruchsvoll macht, ist ja, dass zumindest teilweise es irgendwie ihre Studenten sind, die da im Publikum sitzen, wenn nicht sogar ausschließlich, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ich habe es auch immer noch nicht ganz verstanden, aber sie scheint es ja jeweils dann auch mit ihrem Seminar irgendwie vorbereitet zu haben und so hatte ich manchmal auch eher das Gefühl, ich sitze wieder in einem Seminar und ich habe in Hildesheim Literatur studiert, also literarisches Schreiben, das was sie auch lehrt, also sie lehrt auch Creative Writing als Professorin und mir ist es dann erst nach ein paar Folgen aufgefallen, bei uns gab es das auch in der Pandemie, da habe ich mein Master gemacht und da gab es auch dieses Format, dass es eine Vorlesung gab, in der mein Professor einfach irgendwelche Leute interviewt hat. Und das war dann sozusagen die Vorlesung in Pandemiezeiten. Aber da habe ich dann sozusagen auch gemerkt, damals fand ich es eher ein bisschen langweilig meistens. Mag natürlich auch an den Gästen gelegen haben, die hier natürlich wahnsinnig hochkarätig sind.
Ja, kanntest du Andrea Long-Chu vorher schon?
Ja. Aber okay. Die ist sozusagen, sie hat den Pulitzer-Preis letztes Jahr gewonnen, also sie ist wirklich sehr bekannt in der Kritikerszene, auch weil, also nicht, dass ich drin wäre in einer Kritikerszene, aber es gibt, glaube ich, in den USA sowas wie 10, 11, 12 festangestellte Buchkritiker, die wirklich so Longform-Kritiken machen und sie ist halt eine davon beim New York Magazine. Das ist schon eine sehr prestigevolle Stelle. Aber jetzt wollte ich nur kurz den Gedanken zu Ende bringen, dass ich da fand, dass diese Publikumssituation wahnsinnig geholfen hat, dass man Lust hat, dabei zu sein, dass man Lust hat, mitzulachen und dass schon dieses Format mit einer spontanen Kritik auf irgendwas auch geholfen hat, weil das natürlich dafür sorgt, dass Leute sich nicht so verstecken können hinter ihren ganzen abstrakten Fachtermini, wie die auch sozusagen im deutschen Diskurs irgendwie immer auftauchen und Leute, ich schon das Gefühl habe, sich sehr gut dahinter verstecken können und plötzlich sitzt da sozusagen...
Da hören wirklich welche zu, ne? So, da muss man halt mal ein bisschen anders reden.
Ja, und sie wissen nicht, mit was für einem Text oder was für einem Objekt sie konfrontiert werden und teilweise ist das ja schon ein bisschen offenbarend. Also Andrea Long Chu kennt das Gedicht nicht oder kennt es, aber weiß nicht, von wem das Gedicht kommt oder der kleine Prosatext kommt, der ihr da gegeben wird. Und so kann sie sich dann quasi nicht irgendwie retten mit einer langen Vorbereitung zu Hause, sondern man ist ja wirklich schon nah dran. Also für mich hat das schon funktioniert, auch wenn du mich das jetzt gar nicht gefragt hast. Aber wie ist das bei dir, Carina? Fandst du das denn irgendwie überzeugend?
Also ich hätte mir gewünscht, dass dieser Kritikteil größer ist. Also, dass man sozusagen, weil ich das Gefühl hatte, genau das, was du sagst, das ist total entlarvend und auch total gut ist, weil man halt natürlich Leuten beim Denken zuhört. Und so doof das klingt, aber ich erfahre an sich über das KritikerInnensein oder auch deren Vorgehensweise oder so, erfahre ich ja mehr, wenn sie es dann einfach machen müssen.
Ja, absolut.
So. Und deswegen dachte ich dann so, ja, das ist mir irgendwie zu kurz. Und ich habe mich wirklich auch ganz oft gefragt, muss ich leider sagen, für wen ist das? Also wer ist das Publikum? Sind das auch Menschen, die Ähnliches wie du jetzt zum Beispiel studiert haben oder die einfach ein Interesse dafür haben? Kann ich mich da auch irgendwie, weil komischerweise nach der ersten Folge dachte ich so, ja komm, ich höre mal in die zweite rein und dann habe ich irgendwie auf einmal vier oder so gehört und so hintereinander weg.
Guck mal, bei mir war nach der ersten Schluss, ich habe dann nicht mehr weitergehört. Hausaufgaben gemacht, fertig. Also für mich war es aber auch so, ne, da kommt so ein kleiner Einstieg und warum soll ich es hören? Ne, also ich weiß, da ist jemand Hochkarätiges im Interview, aber mir ist trotzdem nicht deutlich geworden, warum ich jetzt dranbleiben soll. Also ja, das hat mich nicht so sehr gecatcht.
Nein, also ich glaube, es muss einen schon grundsätzlich das Thema wahnsinnig interessieren, damit man irgendwie Lust darauf hat, sich das weiter anzuhören. Und dann würde ich schon sagen, bin ich sozusagen, ich mit 15 bin eigentlich genau die Zielgruppe und damals hätte ich mir sozusagen gewünscht, ich glaube, von den Menschen gibt es ja heute immer noch viele, dass man irgendwie sozusagen, ja, dass man so ein bisschen Lust hat auf mehr als das, was einem dann vor Ort irgendwie geboten wird, als das, was man in der Schule bekommt oder so. Und man halt dann, wenn man nicht in Berlin zum Beispiel jetzt wohnt oder in New York wohnt, dass man daran teilhaben kann und dass man dann sozusagen irgendwie trotzdem das Gefühl haben kann, ich erlebe solche Sachen mit. Also bis heute gucke ich mir wahnsinnig viele Vorträge und so auch einfach gerne bei YouTube dann an beim Kochen und so, weil man hat ja auch einfach keine Zeit, dann immer überall hinzugehen und so. Und deswegen mag ich das schon an sich gerne und habe das Gefühl, das ist auch für die Nachwelt einfach toll. Das ist sozusagen was, was es jetzt gibt. Und ich finde, die Gespräche sind genau wahnsinnig anspruchsvoll. Man muss fast schon mit Notizblock daneben sitzen.
Ja, also
und
kochen
sich,
geht gar nicht nebenbei, oder?
Nee, genau.
Ich habe also bei meinem Podcast auch versucht, nebenbei einzukaufen und habe gemerkt, dass ich ganz anders eingekauft habe. Ich habe nämlich die Hälfte vergessen und irgendwie war ich in diesem Trubel, also wirklich Rush-Hour-Einkaufen, so der ruhigste Mensch, glaube ich, im Supermarkt. Also das ist das Gute, wenn man konzentriert zuhören muss. Aber trotzdem, also ich merke richtig, wie ich da, wenn ich da nicht konzentriert dabei bin, scrolle ich immer zurück.
Ja, absolut.
Was wäre eine Folge über das Genre True Crime ohne die Mutter aller True Crime Podcasts, Serial? Angefangen hat ja alles im Herbst 2014. Da erzählt die Journalistin Sarah Kinnick die Geschichte von Adnan Syed, ein junger Mann, der 1999 seine Ex-Freundin getötet haben soll. Zu dem Urteil kommt zumindest damals ein Gericht. Doch dann kommt der Podcast raus und der Fall wird nochmal aufgerollt und der Mann ist mittlerweile frei. Dieser Podcast ist so wichtig, weil er schon, kann man glaube ich sagen, diesen Hype zum True-Crime-Genre ausgelöst hat und auch viel Schaden angerichtet hat. Das sagen die Machenden zumindest selbst. Und deswegen ist die vierte Staffel, die momentan erscheint, auch so ganz anders. Da geht es nämlich um Guantanamo, also dem amerikanischen Gefangenenlager in Kuba.
Guantanamo has 3 gift shops. Recently, the gift shops did a collaboration with Disney, so you could bring home a t-shirt that says Guantanamo Bay with a Minnie Mouse on it. Or one with palm trees that says, it don't get mo better than this. For the mindful, there was a coffee mug with a simple mantra, be here now, Guantanamo Bay. We passed up the souvenir offer on day 1. Maybe you caught Sarah's hesitation in the tape. because how inappropriate. But by day three...
Oh, I'm totally getting a bobblehead.
There we were, shelling out cash for Fidel Castro bobbleheads to bring to our loved ones back home.
Also hier beschreibt Dana Chivis, dass Guantanamo fast ein bisschen wie ein Freizeitpark ist. Also da gibt es auch Souvenirshops und es gibt da ganz viel so Plattitüden, die da erzählt werden, wie wichtig die Arbeit ist und so weiter und so fort. Und es wird auch schon so ein bisschen klar, dass man da ja verfällt, diese Erzählung, die da irgendwie auch präsentiert wird.
Und sie zeigt auch ihre Ratlosigkeit,
ja,
ne? Oder
total.
Wie baff sie ist davon, dass das wirklich wie ein Freizeitpark, wie ein Museum da aufgebaut ist.
Mhm. Und ich sag nur kurz, Plattitüden sind es ja nicht, es sind ja Lügen.
Das stimmt, ja, hast du recht. Guantanamo, nochmal zur Erinnerung, das ist dieses höchst umstrittene Gefangenenlager, das nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 errichtet wurde. Und die Geschichte wird jetzt erzählt durch die Menschen, die dort gearbeitet haben oder auch inhaftiert waren. Hosts sind Dana Chivis und Sarah Koenig. Es gibt insgesamt 9 Folgen, momentan sind schon 6 draußen und es ist ein sehr erzählerisches Format von Serial Productions und der New York Times. Bevor ich hier anfange, irgendwas dazu zu sagen, wie ich es finde, wie steht ihr denn zu Serial?
Also mich hat es jetzt hier total reingezogen mit dieser Folge. Ich muss mal hier an dieser Stelle gestehen, englischsprachige Podcasts sind gar nicht so sehr meine Welt. Vielleicht habe ich deshalb auch gerade so ein bisschen kritisch reagiert. Aber jetzt das hat mich so reingezogen und auch so in den Fallhöhen, die da gebaut worden sind, echt fasziniert. Da kann man sich natürlich einiges abgucken, sage ich mal so als Podcaster. Aber super. Also diese Mischung aus Interviews zwischendurch auch, wo dann nochmal mehr Absurdität reinkommt mit einem von diesen Gefängniswärter, möchte ich ihn mal beschreiben. Ja, der das so beschreibt, wie toll dieses Leben war als Mitarbeiter oder als Bewacher. Weiß nicht, hat euch das auch abgeholt?
Ja, dieser Typ auch mit dem Presseteam, ne, die ja sozusagen auch, also es gab einen Typ, darum geht es auch hauptsächlich in dieser ersten Folge, der irgendwie meinte, er war im Presseteam und musste immer die Leute rumführen und sagen, hier, was es so alles gibt in Guantanamo. Und er meinte, er hat das selbst auch alles geglaubt, was er da damals erzählt hat. Und das fand ich total faszinierend, weil man ja immer denkt, die wissen doch alles, die spielen das nur und wie Nils gesagt hat, die lügen doch bewusst, weil sie wissen, was eigentlich Phase ist. Aber der hat das schon so verkauft wie hier, wir versuchen die Menschheit zu retten, hier ist eigentlich alles cool. Aber Nils, sag du mal, wie ging's dir?
Ja, also gerade diesen Typen fand ich wirklich extrem unangenehm, weil der erzählt ja dann zum Beispiel an einer Stelle, wie er den Menschen, die Gefangenen, die da in Hungerstreik getreten sind, er musste filmen, wie sie eben zum Essen gezwungen werden, indem ihnen dann so Schläuche eingesetzt werden und so weiter und wie dann die Gefangenen ihm in die Kamera gucken, weil die es schon so oft mitgemacht haben und ihm sagen, warum bin ich hier, bitte lass mich einfach zu meinen Kindern. Also das sind ja tatsächlich Gefangene, denen sozusagen nichts vorgeworfen wird häufig, die niemals ein Gerichtsverfahren durchlaufen haben und so weiter. Und während er das erzählt, lacht er so wahnsinnig dabei. Also er findet es total lustig, dass er das dann filmen musste und so. Es ist natürlich so ein distanziertes Lachen von heute. Also er wird jetzt quasi Jahre später interviewt als so eine Art Geläuterter, der jetzt versteht, wie schlimm das alles war. Aber das kommt halt nicht rüber, indem wie das erzählt. Und ich finde, dass die Journalistinnen sich da sehr gemein machen mit. Also, dass sie lachen mit, sie lachen da auch mit schon, als sie dann in Guantanamo sind und diese Press-Tour da irgendwie mitmachen. Und was mich total verstört irgendwie hat da sitzen lassen, war, dass sie die ganze Zeit, ich habe nur die erste Folge gehört, aber dass sie die ganze Zeit sagen, we. Also, we built this drain out the terrorists oder so. Und die ganze Zeit sagt sie, we did that und so. Und ich hatte das Gefühl, also es ist natürlich eine sehr bewusste Entscheidung, um irgendwie die Leute reinzuziehen. Aber ich habe das nicht ganz verstanden, warum man das macht oder ob das später nochmal aufgebrochen wird oder so. Weil ich da die ganze Zeit dachte, naja, also ich war das nicht.
Nee, ich glaube, es geht schon um we als amerikanisches Volk. Also
genau,
wir Amerikaner,
aber das war ja auch
nicht
das amerikanische Volk, sondern es war die amerikanische Regierung.
Ja,
2 amerikanische Regierungen.
Ist es auf jeden absolut, ja. Es ist auf jeden Fall auffällig, aber ich fand das gerade gut, lustigerweise. Bei mir hat das irgendwas gemacht mit, wir ownen, dass das nicht sozusagen was ist, womit wir als Amerikaner gar nichts zu tun hatten. Also so nach dem Motto, das haben halt irgendwelche Leute gemacht, sondern das waren wir Amerikaner, die das gemacht haben.
Und für mich ist es auch irgendwie so ein Perspektivwechsel, der da sehr greifbar wird, dass da jemand drüber lacht über so eine grausame Sache, was es für mich als Zuhörer aber auch schwierig macht. Ne? Da lacht jemand, aber das ist doch was total Grausames, wie du es gerade beschrieben hast, Nils. Das passt dann natürlich überhaupt nicht zusammen in dem Moment und macht dann aber trotzdem diesen Menschen, der dieses ganze System aufrechterhalten hat, auch ein bisschen greifbarer für mich. Also warum er da überhaupt überleben konnte in seinem Job, ne, den er da gemacht hat.
Ja, und das ist total interessant. Also ich habe bisher alle Folgen gehört, die jetzt draußen sind. Und ich muss sagen, es ist immer irgendwie, also die machen Interviews mit wirklich auch Gefängniswärtern, mit Entscheidern, mit Leuten, die halt gefoltert wurden. Und du bist in so einer Dauerschleife des, irgendwie kann ich in allem ein Fünkchen, also vor allem, wenn es um die Seite geht, der sozusagen Ausführenden im Sinne von, ne, Gefängniswärter oder so, kann ich so ein Fünkchen finden, wo ich denke, ah, okay, ich finde die trotzdem sympathisch, weil die etwas haben oder irgendwie etwas offenlegen oder auch zeigen, wie eigentlich verworren das System war und wirklich wie viel der eine vom anderen nicht wusste und wie schnell das kippen konnte. Also ich glaube, in Folge 4 zum Beispiel und Folge 5, genau, da geht es um einen Typen, der Übersetzer war in den Gefängnissen, der aus dem Arabischen halt übersetzen konnte. Und er wird dann auf einmal irgendwann beschuldigt, selber Geheiminformationen geschmuggelt zu haben. Und was der Typ gemacht hat, ist, das ist, sorry, so eine absurde Geschichte, aber vielleicht regt es Menschen an, diesen Podcast mal zu hören. Der hat sich selber Dokumente geschickt, weil er die so cool aussehend fand und wurde dann des sozusagen Landesverrats beschuldigt. Und er war einfach, was war sehr naiv von ihm. Und er schafft es trotzdem wahnsinnig krass, abwägend darüber zu sprechen, was mit ihm passiert ist und dass es natürlich unfair war und dass es natürlich furchtbar war und dass auch der gequält wurde und auf der anderen Seite trotzdem auch irgendwie zu sagen, wie es war, Teil dieses Systems zu sein. Und irgendwie merkt man auf einmal, irgendwie gibt es doch nicht nur Schwarz und Weiß und gibt doch nicht nur Gut und Böse und es gibt doch nicht nur die einen und die anderen und das.
Ja, aber ist das nicht das Problem? Also das ist sozusagen das, was mich jetzt total abschreckt, davon den weiterzuhören, weil ich sagen würde, ich will doch jetzt nicht einen Film oder sozusagen, ich will doch jetzt nicht einen Podcast hören, in dem ich dann noch sympathisiere mit den sozusagen den armen Handlangern dieses schrecklichen Systems da. Mir schien auch, nach dieser ersten Folge zumindest, schien mir dieser Wärter viel näher als all die Opfer, die da sind. Die sind zumindest in dieser ersten Folge ja quasi nicht vorgekommen.
Genau.
Und ändert sich das denn noch wenigstens?
Ja,
werden
absolut.
Die sozusagen irgendwie mir auch.
Ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube, dass die, also als alte Serial-Hörerin, kurz den Kontext, diese erste Staffel haben sie wirklich im Nachhinein als so eine Art Fehler bezeichnet, weil das war ja dieses klassische, es gibt einen Mordfall, wir versuchen herauszufinden, was passiert ist, wir verfolgen sozusagen diese Geschichte an einem Menschen und der ist quasi so ein. Also das ist auch fast so ein bisschen wie das, was jetzt Zeitverbrechen machen oder das, was Mordlust machen. Also nicht, dass ich das jetzt komplett auf eine Stufe stellen will, aber zu sagen, okay, wir konzentrieren uns so auf einen Fall und deklinieren den durch und klar gucken wir mal links und rechts, was sozusagen eigentlich alles Furchtbares an diesem Justizsystem in den USA ist. Aber es ist sozusagen ein Fall und ich habe irgendwie das Gefühl, mit jeder Staffel von Serial, und das sieht man hier, finde ich, auch ganz, ganz deutlich, hadern die mit so einem. Früher war das sehr persönlich erzählt, also Sarah Kinnick hat viel von ihren Recherchen erzählt und wie sie vorgegangen ist und was das mit ihr macht. Und hier ist es immer irgendwie so ein, sind wir jetzt Teil der Geschichte, sind wir nicht Teil der Geschichte? Wir versuchen, habe ich zumindest das Gefühl, teilweise objektiv zu sein, teilweise lachen wir mit, als wüsste man nicht mehr so richtig, wie man da reinpasst irgendwie, weil man es richtig machen will. Versteht ihr, was ich meine?
Aber ich finde, dann ist es auch schon eine Fortentwicklung, die man sehen kann, oder?
Absolut, absolut. Es ist über die Staffeln immer mehr dieses Bedürfnis, glaube ich, gewesen, von diesem eigentlich sehr klassischen, und da sind wir wieder beim Anfang, True Crime wegzukommen, zu sagen, hey, wir machen jetzt was anderes. Wir versuchen sozusagen, also wenn das Ding nicht unter dem Label Serial rausgekommen wäre, würde ich auch noch mal richtig laut überlegen, passt das eigentlich noch zu dem klassischen True Crime? Ist das noch True Crime oder ist das eigentlich was ganz anderes? Weil natürlich werden da auch Missstände und Verbrechen aufgedeckt und erzählt. Aber auf der anderen Seite geht es darum, dieses System und dieses riesige Problem, was dieses Gefängnis ja noch immer darstellt, darzustellen.
Ich bekomme natürlich auch als Hörer mit ganz viel, wie die Reporterinnen arbeiten. Ne?
Genau.
Das ist das, was wir auch sehr oft von unserem Publikum als Feedback bekommen, dass gerade das nicht gewollt wird. Dass wir, wenn wir mal nachfragen, ja, wie war das denn für dich? Du hast dann den und den getroffen, den Ermittler getroffen. Was hat der auf dich für einen Eindruck gemacht? Ne? Also wir bekommen bei ARD Crime Time das Feedback, dass das nicht gewollt ist, diese Metaebene, sondern wir doch mehr an den Ermittlungen an sich bleiben sollen.
Ich finde es auch meistens eher langweilig und denke, also es ist ja mittlerweile sozusagen gang und gäbe, dass journalistische Recherchen immer so wahnsinnig lang erzählt werden, wie recherchiert wurde. Und dann jedes Mal, ach, sag doch einfach, was du jetzt herausgefunden hast. Und so ist es dann bei Podcasts.
Also erleben wir jetzt den Kriminalfall oder erleben wir den Journalisten, wie er
genau
da recherchiert?
Und ich mich aber jetzt sozusagen bei Serial, um nochmal zu der Frage zu kommen von dir, Carina, mich schon frage, hier wird ja quasi versucht, sich zu lösen vom True-Crime-Genre, aber inhaltlich. Also die Form bleibt ja schon die gleiche und diese Erzählweise bleibt irgendwie die, wir decken jetzt was auf und so und ja, versuchen das nochmal dann nachzuerzählen, wie es zu diesem Fall kam. Aber der Inhalt ist dann plötzlich eben ein ganzes System. Ja, sozusagen gesellschaftliche Fragen, auch eine gesellschaftliche Geschichte einfach. Also ich finde, sie wird da so ein bisschen dann reingepresst vielleicht. Und ich mich schon frage, wer gewinnt da jetzt sozusagen, wer gewinnt da mehr? Gewinnt da das True-Crime-Genre mehr oder gewinnt sozusagen dieses Strukturen erklären und aufzeigen mehr? Und ich neige so ein bisschen dazu zu denken, Serial gewinnt am Ende ein bisschen mehr, als dass die Zuhörer sozusagen gewinnen. Also für Serial ist es toll zu sagen, wir machen gar keinen True Crime mehr, wir sind jetzt an den ganz großen Sachen dran.
Ja, und das ist so, ab der zweiten Staffel hat das schon angefangen, aber ich finde, das hast du total gut beschrieben irgendwie, was da passiert und dass es immer noch dieselbe Erzählweise und relativ selbe Vorgehensweise ist und damit natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Frage steht, ist es eigentlich so klug, wenn man sich von der Eins distanziert, denselben Namen zu benutzen oder dieselbe Titelmelodie, die ist in allen Staffeln immer noch dieselbe. Es ist dieselbe Moderatorin. Es ist also sozusagen, natürlich wird es immer schwerer, sich von dem Alten zu lösen, wenn man eigentlich immer noch so viele Elemente hat, die an das Alte erinnern. Ne?
Aber du hast natürlich einen Wiedererkennungswert beim Publikum.
Total,
ne? Die sind dir sowieso schon zugeneigt. Und da mache ich jetzt nochmal den Dreh auf Justitias Wille, was ja im Grunde ein Spin-off, würde ich jetzt mal so bezeichnen, von Mordlust ist. Du merkst daran, wie die Kommentare bei Apple Podcasts sind. Da sind ganz viele, die diesen Mordlust-Podcast kennen und natürlich super positiv zugewandt sind. Du hast damit natürlich schon diesen festen Kreis. Also das Publikum ist schon zementiert, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich habe ja ganz am Anfang die Frage gestellt oder diese steile These, sagen wir es besser so, ich habe am Anfang diese These aufgestellt, wir brauchen mehr True Crime. Was sagt ihr denn jetzt nach dieser Folge über Podcast? Brauchen wir mehr? Oder anderen True Crime, müssen wir vielleicht den Begriff, das habe ich auch schon überlegt, vielleicht ist der Begriff True Crime so abgenutzt, vielleicht brauchen wir ein neues Wort für diese Art von Geschichten.
Ja, also wir heißen ja ARD Crime Time und natürlich geht es bei uns um Crime, aber ne, wir haben ja schon jetzt gut beleuchtet, dass es so unterschiedliche Aspekte gibt innerhalb dieses ganzen Bereichs Crime und wir versuchen eben, das erlebbar zu machen, wie man ermittelt. Wie kommt man einem auf die Spur, einem Täter, der vielleicht selber denkt, oh, die finden mich auf gar keinen Fall, die werden mich nie kriegen. Was es auch 2024 für Technik gibt. Also, dass man selber vielleicht auch eine Faszination für diesen Beruf des Ermittlers oder des Staatsanwalts bekommt und das Ganze so ein bisschen greifbar wird, was ich als Nachrichtenredakteur bin ich auch für den Mitteldeutschen Rundfunk manchmal so kurz zusammenfassen muss in irgendwelchen Schlagzeilen, dass wir da die Fläche haben, um zu erklären, hier, so ist das Urteil zustande gekommen oder so ist das und das passiert. In den kurzen Schlagzeilen hat man gar nicht mehr die Zeit dafür.
Ja, also mir liegt es nicht sehr nahe, mehr Nähe zur Justiz und Polizei weder bei mir herzustellen, noch die anderen Leuten nahezulegen. Ja, das Gegenteil wäre, glaube ich, ganz gut. Und Guantanamo von Serial macht das ja auch ganz gut. Da wird es jetzt einem nicht gerade sympathisch, die Berufe, die da so ausgeübt werden, die ja auch zur Verbrechensbekämpfung sozusagen antreten und Landesverteidigung antreten.
Also kritisch bleiben sollte man auf jeden Fall dann noch in der Rolle, klar, ja.
Ja, genau. Und dafür ist mein Podcast sozusagen ganz gut. Nein, aber
siehst du, es passt alles zusammen. Am Ende ergibt alles Sinn.
Ja, ich, genau. Also ob es mehr True Crime braucht. In meinem Leben glaube ich nicht.
Und das ist ja auch okay. Nils Schniederjan und Felix Gebhardt, vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und vielen Dank, dass ihr so viel kluge Gedanken zu Podcasts mitgebracht habt und danke. Coole Podcasts.
Danke fürs
für die Einladung.
Ja, danke.
Und die nächste Folge über Podcast, die gibt's dann Ende Mai. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Carina Schröder und sag tschüss.
Ciao. Das schneidest du dann einfach raus. Ich dachte, vielleicht kommt
ihr dürft auch tschüss sagen.
Tschüss.